Es gibt immer wieder Geschichten davon, wie Soldaten in einem ungerechten Verfahren verurteilt werden. Ein Soldat, der dann seinen Rang und seine Ehre, seine Privilegien verliert, vielleicht sogar stirbt im Gefängnis oder in einem Einsatz ums Leben kommt, ohne dass seine Unschuld anerkannt wurde. Jahre später werden dann die Akten neu geprüft und es wird klar, der Soldat war unschuldig. Er hatte treu seinem Land gedient, ja sogar sein Leben gerettet. Daraufhin findet eine große öffentliche Zeremonie statt. Sein Name wird von aller Schuld freigesprochen. Posthum wird ihm der höchste Orden verliehen. Sein Bild hängt an Kasernen und in Gedenkhallen und die Nation verneigt sich vor ihm. Derselbe Name, der einst mit Schande oder auch Verrat in Verbundenheit stand, steht nun verbunden mit höchster Ehre. Und dieses etwas hinkende Beispiel zeigt uns den Weg unseres Herrn Jesus Christus. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, der einen Rang hatte und der seine Privilegien, seinen Rang aufgegeben hatte, freiwillig. Und er ist bei seinem Großeinsatz ums Leben gekommen. Und nur Gott hat zunächst seine Unschuld anerkannt. Und doch war er schuldig um unseretwegen. Jesus war unschuldig und hat unsere Schuld getragen. Und er hat nicht nur seinem Land Israel treu gedient, sondern seiner gesamten Schöpfung. Er hat durch seinen Einsatz nicht nur Leben gerettet, sondern ewiges Leben und Zugang zum Vater für alle Menschen möglich gemacht, die an ihn glauben würden, die seine Kinder sein würden. Und darum wurde er hoch erhoben. Darum wurde ihm der Name verliehen, der über jedem Namen steht. Darum wird eines Tages jeder sehen und erkennen müssen, Jesus ist Herr. Und jeder wird seine Knie vor ihm beugen. Und alles nur, weil er sich zu Weihnachten auf den Weg gemacht hat, ans Kreuz gegangen ist für unsere Schuld. Und das werden wir in unserem heutigen Bibeltext uns anschauen aus dem Philipperbrief. Wir machen dort noch die drei Verse weiter, um diese ganze Geschichte dort zum Abschluss zu bringen, bevor Jörg uns dann nächste Woche mit ins neue Jahr mit der Jahreslosung reinnimmt. Und wir beenden das Geschehen rund um Weihnachten gewissermaßen mit diesen Versen, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht viel damit zu tun haben scheinen. Philipper 2, ich lese nochmal ab Vers 5, weil es eben auch um das der letzten Woche geht. Um dieses weihnachtliche Mindset, diese Gesinnung, diese Einstellung Jesu, die wir dort finden. Philipper 2, Vers 5. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Denn Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der äußeren Gestalt nach, wie ein Mensch befunden wurde, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der bei jedem Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das sind Worte der Heiligen Schrift unseres lebendigen Gottes. Und wir hatten ja letzte Woche gesehen, dieses Ganze hier, worum es geht, ist zum großen Teil nur eine Illustration des Lebens Jesu für die eine Wahrheit, die direkt am Anfang in Vers 5 steht, diese Gesinnung, dieses Mindset, diese Einstellung Jesu auch in uns zu haben. Es geht darum, dieses Denken von Jesus zu durchdringen, das haben wir uns letzte Woche angeschaut, wie selbstlos er war, wie opferbereit er war, wie dienstbereit er war und wie gehorsam er war. Ja, alles zusammen, mit welcher Demut er gekommen ist und sich weiter erniedrigt hat für dich und für mich. Und deswegen war der Aufruf, trage diese Gesinnung in dir. Jesus hatte dieses weihnachtliche Mindset, das natürlich weit darüber hinausging, bis zum Tod am Kreuz, haben wir gelesen am Ende von Vers 8. Bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Diese Einstellung der Demut, sie blieb bei. Ohne Ostern ist Weihnachten nur ein Kindergeburtstag. Erst Ostern hat dieses ganze Bild rund gemacht und in diesen Versen heute werden wir das Bild zum Abschluss bringen. Nach Ostern ging es weiter. Jesus kam als Retter, wir haben daran gedacht, die Tage. Er starb und stand auf als Sieger und er wird wiederkommen als König. Krippe, Kreuz und Krone. Das sind die drei Elemente, die wir im Philipperbrief finden. Wie er geboren wurde, wie er gekreuzigt wurde und wie er erhöht worden ist und erhöht wiederkommen wird. Erhöhung ist mit Erniedrigung verbunden. Dafür gibt es keine Abkürzung. Das zeigt Jesus uns durch seinen Weg und heute sehen wir, es gehört alles zusammen. Das eine folgt auf das andere. Die Erhöhung Christi erhebt auch die Erniedrigung Christi nicht einfach auf. Nein, sie vervollständigt sie, sie bestätigt sie. Und deswegen geht es heute um drei Auswirkungen des weihnachtlichen Mindsets Jesu. Diese Gesinnung Jesu, die wir uns letzte Woche angeschaut haben. Und jetzt finden wir diese drei Auswirkungen hier in den folgenden Versen. Das erste sind die unmittelbaren Folgen, die wir in Vers 9 finden. Diese zwei Arten der Erhöhung, also dieses Hochheben und einmal diesen höchsten Namen, den er verliehen bekommen hat. Daraus folgen zweitens dann die umfangreichen Absichten. Also welche Absicht hat Gott damit verfolgt, dass Jesus den höchsten aller Namen hat? Nun, wir lesen es, damit jedes Knie sich beugt und jede Zunge bekennt, dass Jesus Herr ist. Und dann am Ende von Vers 11 nur ganz kurz das ultimative Ziel, das ultimative Endziel des Heilsrates Gottes, das, worin alles mündet, ist, dass Gott, der Vater, die Ehre bekommt. Jesus hat sich auf den Weg gemacht. Er ist den Weg hinuntergestiegen, hinabgegangen bis ans Kreuz. Und darum hat Gott ihn erhoben und ihm gebührt darum letztlich alle Ehre. Das sind die drei Auswirkungen des weihnachtlichen Mindsets Jesu. Damit wir ihn anbeten, damit wir seine Größe und Herrlichkeit sehen und letztlich auch, und das, darum geht es, Vers 5, diese Gesinnung Jesu in uns haben. Das, was Jesus ausgemacht hat. Wir starten direkt mit dem ersten Aspekt dieser unmittelbaren Folgen. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Darum zeigt uns hier eine Folge an. Das, was vorher steht, jetzt kommt die Folge deswegen. Weil das vorher ist, weil er sich erniedrigt hat, folgt hier die Erhöhung. Und diese Herrlichkeit, die wir hier sehen, ist nicht einfach nur ein Gegenmodell seiner selbstlosen Hingabe. Nein, es ist die Konsequenz dessen, weil er sich hingegeben hat bis zum Äußersten. Erlebt er jetzt die Erhöhung bis zum Äußersten. Weil Jesus Christus sich bei jedem Schritt von seinem hohen Rang und seinen hohen Privilegien, die er innehatte, hinabgebeugt hatte, tiefer hinabgegangen ist bis zum Kreuz, hat der Vater ihn über alle Maßen erhöht. Gerdy Koning fasst es wie folgt zusammen: Die größte Anerkennung kommt von Gott. Die größte Anerkennung kommt von Gott. Weil Jesus Christus diesen Weg gegangen ist, hat Gott zwei Dinge mit ihm gemacht, eben dieses Hocherheben und dieses höchsten Namen verleihen, wie es uns der Text sagt. Weil Jesus sich über alle Maßen selbst entäußert hat, selbst erniedrigt hat, hat Gott ihn über alle Maßen erhöht. Und er hat ihm den höchsten Namen gegeben, weil Jesus sich am allertiefsten gedemütigt hat. Das ist, kurz zur Erinnerung, das Prinzip im Reich Gottes, was Jesus immer wieder deutlich gemacht hat, als seine Jünger sich gestritten haben, wer denn der Größte ist. Es ist nicht der, der zu Rechten oder zu Linken Jesu sitzt oder der Tollste, Beste, Schönste ist. Der Höchste im Reich Gottes ist der, der allen dient, der den untersten Weg geht. Jesus sagt es wortwörtlich, der aller Sklave ist. Und er ist diesen Weg vorangegangen. Und somit haben wir als ersten unteren Aspekt hier diese hohe Erhebung, die Paulus uns hier zeigt im Philipperbrief. Und am Leben Jesu wird dieses Prinzip auch deutlich, was Gott schon immer deutlich gemacht hat, was heute gilt, was auch gelten wird. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes, was wir von Anfang an bis zum Ende eigentlich immer wieder finden. Wer sich vor Gott demütigt, der wird erhöht werden. Zu seiner Zeit. Nicht, wann wir das wollen, sondern zu seiner Zeit. Und Jesus Christus wurde über alle Maßen von Gott, dem Vater, erhöht. Und bereits im Alten Testament wurden nicht nur seine Leiden angekündigt, sondern auch seine Erhöhung. Wir schlagen mal Jesaja 53 auf, was wir sehr oft mit seinen Leiden in Verbindung bringen. Aber auch dort finden wir schon einen Hinweis auf seine Erhöhung. Beides finden wir dort. Jesaja 53, wir lesen ab Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird der Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Der Mühsal seiner Seele will mit der Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er auf sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen und Gewaltigen wird er die Beute teilen, dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Wir lesen ja sehr viel von seinem Leiden. Noch am Anfang von Vers 12 lesen wir davon, dass er Ehre bekommt, die sonst nur Mächtige oder die mächtigsten Herrscher erhalten. Wir gehen mal ein Kapitel zurück, wo schon um diesen Knecht Gottes, der sich dann in Jesus Christus erfüllt hat, in Kapitel 52, Vers 13, können wir nochmal lesen, wo es sehr deutlich wird. Damit beginnt gewissermaßen der Abschnitt hinein in Kapitel 53. Siehe, mein Knecht, Vers 13, wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Also wir lesen hier schon davon, dass Gott ihn auch erhöhen wird, seinen Knecht, der für die Sünde der vielen leiden würde. Jesus Christus wurde, nachdem er Krippe und Kreuz erfahren hat und auferstanden ist, erhöht. Er wurde selbst zu Rechten Gottes erhöht. Und wenn wir mal einige Stellen einfach lesen, die uns das nochmal in Erinnerung rufen, zum Beispiel 1. Petrus 3, 22, dann sehen wir, wie auch Petrus das beschreibt und dass diese Erhöhung durchdrungen hat. Lasst uns das gemeinsam lesen, dass Christus erhöht worden ist. Der ist zu Rechten Gottes, Christus, nachdem er in den Himmel aufgegangen ist und Engel und Mächte und Kräfte sind ihm unterworfen. Oder wenn wir in den Hebräerbrief gehen, Hebräerbrief Kapitel 1. In den Versen 3 bis 4. Da sehen wir auch von dem Sohn, von Jesus Christus, er, der die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens ist, also Gottes, und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in die Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, wie er einen vorzüglichen Namen vor ihnen ererbt hat. Auch hier sehen wir das, diese Erhöhung und diesen vorzüglicheren Namen, den er bekommen hat. Oder nochmal Hebräer Kapitel 12 als letzte Stelle noch. Wie die Schreiber deckungsgleich das alles uns beschreiben. Die Erhöhung unseres Herrn Jesus Christus. Hebräer 12, Vers 1 und 2. Lass uns beide Verse lesen. Ein ganzes Kapitel lesen wir von den Glaubenshelden, Kapitel 11. Und es geht weiter in Kapitel 12, Vers 1. Deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns leicht umstrickende Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Und wie laufen wir diesen Lauf? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Auch hier wieder genau diesen Weg, den auch der Schreiber des Hebräerbriefs deutlich macht. Jesus wurde mit Herrlichkeit und mit Ehre gekrönt, wie Hebräer 2, Vers 9 beschreibt. Er hat in seiner Majestät eine absolute Vorrangstellung erhalten, schreibt Paulus uns in Kolosser 1, Vers 18. Er wird sie mit seiner Wiederkunft, wenn er mit Macht und Herrlichkeit seinen Fuß auf den Ölberg setzen wird, sichtbar zeigen. Jesus ist erhöht über alle Maßen. Aber das ist nicht einfach nur die Umkehrung der Demütigung, die er erlebt hat, sondern er hat noch Dinge hinzugewonnen, die er als Gott Mensch auf dieser Erde noch mehr durchdrungen hat. Verstanden hat, weiß ich nicht, weil er war Gott. Er hat alles schon eigentlich verstanden, aber als Mensch hat er diese Dinge selbst erlebt und gefühlt durchdrungen. Er konnte nicht mehr Gott werden. Er konnte nicht vollkommener werden. Ja, Jesus als Gott konnte nie mehr gegeben werden, als er schon hatte. Er war Gott, der Höchste. Jesus konnte nie über Gott hinaus gehoben werden. Er war bereits König aller Könige, Herr aller Herren, aber er erlitt Dinge für uns als Mensch. Er bekam Dinge hautnah mit, die er nicht erlebt hatte. Dass er für uns zum hohen Priester geworden ist. Dass er die Versuchungen durchlebt hat und in keiner einzigen schwach geworden ist und nie gesündigt hat. Dass er gefühlt hat mit unseren Gebrechen als Mensch. Dass er für unsere Sünden gelitten hat und an seinem eigenen Körper unsere Schuld und Sünde getragen hat. Als Gott Mensch konnte er das durchleben. Diese Erniedrigung in den höchsten Grad, dann wieder versetzt zu werden in die Herrlichkeit. Nun als Gott und als Lamm, wie wir in der Offenbarung lesen, und eben als Mensch zugleich. Er hat das Privileg dadurch, und das ist das Wichtige dabei, hoher Priester zu sein in Ewigkeit. Als Mittler zu dienen, aber auch unsere Schwächen, unsere Gebrechen zu verstehen und vor Gott für uns einzutreten. Und da ist er nun oben und er tritt vor dem Vater für uns ein. Welch eine Ehre Jesus Christus zuteil wurde. Hoch erhoben, weil er sich zutiefst gedemütigt hat. Das war seine Erhöhung. Aber jetzt lesen wir noch den zweiten Aspekt, und zwar seine höchste Namensverleihung. Wir lesen zurück im Philipperbrief, dass ihm ein Name gegeben wurde. Philipper 2, Vers 9 noch. Ein Namen gegeben oder verliehen wurde, der über jedem Namen ist. Jesus hat den höchsten Namen bekommen, den es gibt. Er hat ihn geschenkt bekommen. Ein neuer Name für einen neuen Abschnitt gewissermaßen im Leben einer Person. Wir sehen das auch immer wieder bei Abraham, der vorher Abram hieß, oder bei Jakob, der dann Israel genannt wurde, bei Simon, der dann mehr Petrus genannt wurde. Es beginnt immer wieder so eine Namensänderung mit neuen Abschnitten. Und auch hier, Krippe bis zum Kreuz und danach wurde er erhöht. Und er hat einen neuen Namen bekommen. Und was ist dieser neue Name? Das ist ja die interessante Frage, die man sich hier stellen kann. Ein Name, der über jedem Namen erhaben ist, über neben jedem Namen steht. Der Name, der für die Person steht, also ein Name, der alles ausdrückt, was Jesus ist. Und wenn wir weiterlesen, Vers 10, könnte man zunächst denken, es ist einfach nur Jesus, wenn wir weiterlesen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge. Nun, der Name Jesu hat eine ganz andere Begründung, warum er den bekommen hat. Lesen wir schon vor seiner Geburt in Matthäus 1, 21, dass er eben sein Volk rettet von ihren Sünden. Das war die Begründung für diesen Namen, den er da bekommt. Jesus an sich gibt es auch viele auf dieser Welt. Das ist ein Name, der für sein Volk insbesondere begründet wurde, Matthäus 1, 21. Also es ist ein Name, den wir aber auch in Vers 11 finden, den wir vielleicht nicht als Name an sich identifizieren, sondern mehr als ein Titel. Wenn wir am Ende, Vers 11, in Vers 11 lesen, jede Zunge bekenne diesen Namen, und zwar Jesus Christus, der Herr. Das ist dieser einzigartige Name, dieser Titel, den man abkürzen kann als einfach Herr. Jesus, der bei seiner Geburt in Lukas 2, Vers 11, haben wir das schon gelesen, am Mittwoch als Herr angekündigt worden ist. Doch Gott hielt diesen Titel noch zurück auf seiner Erde, haben das nur wenig erkannt, dass er Herr ist, zu Lebzeiten auf der Erde. Am Ende hat Thomas das sehr deutlich gemacht, nach seiner Auferstehung, mein Herr und mein Gott. Und doch haben nur wenige Menschen, insbesondere das Volk Israel als großes Ganze, eben nicht erkannt, dass er Gott und Herr ist. Und dieser Titel, der blieb verborgen, aber nun wird er proklamiert. Er wurde zum Herrn und Christus gemacht, lesen wir in der Apostelgeschichte. Er wurde zum Herrn gemacht und Herr ist letztlich all das, was sein Name, was seine Person ausdrückt. Er ist aufgefahren zur Rechten Gottes. Er herrscht, er regiert, es ist Autorität. Er ist derjenige, der Herr ist über alles. Der Herr der Herren und der König aller Könige. Sein Name Herr bedeutet Autorität, Herrschaft und Macht. Er ist das Äquivalent zu dem alttestamentlichen Herrn, welches großgeschrieben ist, Jahwe, der Eigenname Gottes, Herr. Der Herr, der immer im Zusammenhang mit Gott steht. Hier zum Beispiel auch nochmal Thomas, der beides im Zusammenhang nennt. Das ist sein Name, der bei jedem Namen steht, Herr, er ist Herr. Und das ist das kurze Glaubensbekenntnis, was dein und mein Leben deutlich machen muss. Jesus ist Herr. Jesus ist Herr. Das ist das, wozu uns der Geist bewegt. 1. Korinther 12, Vers 3, dass wir ihn Herrn nennen. Ein Ungläubiger tut das nicht. Und er führt uns dahin, 2. Korinther 4, Vers 5, dass wir Christus als Herrn predigen. Dass wir ihn verkündigen als den Herrn über alles. Und darum kann es, auch wenn jemand die Einladung von Jesus hört, ihn als Retter anzunehmen, nicht daran vorbeigehen, ihn auch als Herrn anzunehmen. Ein Herrschaftswechsel im Leben. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Jesus als Retter und Herrn anzunehmen, denn wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Sagt schon Joel im Alten Testament und Paulus zitiert es in Römer 10. Wo er auch im Zusammenhang sagt, dass wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund ihn als Herrn bekennen. Römer 10, Verse 9 und 10. Und so hat Gott Jesus Christus diesen Titel, diesen Namen über alle Namen gegeben. Herr. Er ist der Herr. Weil er sich so tief gebeugt hat, hat er den höchsten aller Namen erhalten. Und so lautet die Frage für dich und mich persönlich nicht, ob Jesus Christus Herr ist. Sondern die Frage lautet nur, wann und wie du es erkennst. Heute kannst du freiwillig seinen Namen, Herrn, erkennen. Eines Tages wirst du es in jedem Fall tun müssen. Heute kannst du als sein geliebtes Kind ihn als Retter und Herrn annehmen, wenn du es noch nicht getan hast. Eines Tages wirst du als Besiegter erkennen müssen, dass er der Herr ist. Über alles. Deswegen möchte ich an dieser Stelle dich aufrufen, der du ohne Jesus Christus lebst, keine Beziehung zu ihm hast, nicht dich im Glauben an ihn gewendet hast, der noch nicht dein Herr ist. Lass dich versöhnen mit ihm, mit Gott. Wie? Indem du dich an Jesus Christus im Glauben wendest. Sagst, Jesus Christus, ich habe verstanden, ich bin ein Sünder. Und du bist gekommen. Du hast dieses weihnachtliche Mindset gehabt, diese Gesinnung, diese Einstellung für mein Leben, deines zu geben. Meine Schuld zu bezahlen vor Gott. Denn in keinem anderen Namen ist das Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Da ist keine andere Möglichkeit, um gerettet zu werden, als durch Jesus Christus, den Herrn. Und er hat dieses weihnachtliche Mindset bewiesen. Er hat diese Gesinnung gehabt, zu sagen, ich werde kommen und ich werde mich zutiefst demütigen, um diesen ganzen Auftrag auszuführen. Er hat alle himmlischen Herrlichkeiten und Privilegien verlassen, für dich und für mich, und diesen unerschwerlichen Weg, unermesslich schweren Weg gegangen. Wurde am Kreuz hingerichtet. Er kam in die Welt, um Sünder zu retten. So lautet die Frage nicht, ob er Herr ist. Er ist Herr, sondern nur für dich persönlich hast du ihn als Herrn und Retter in deinem Leben angenommen. Lass dich versöhnen mit Gott. Und dann bedeutet es, und da sitzen viele hier und ich freue mich darüber, viele meiner Geschwister zu sehen, die das bereits getan haben, wo Jesus Herr im Leben ist. Dass wir auf der Seite dieses Siegers stehen, auf der Seite des über alle Maßen Erhöhten, auf denjenigen, der den höchsten Namen hat, Jesus Christus, der Herr. Er ist dieser hohe Priester, der sich für dich und mich einsetzt. Du stehst auf der Seite des Siegers. Er ist Herr über alles und jeden. Meine Geschwister, ich möchte uns aufrufen, dass wir uns für diesen Namen einsetzen, dass wir für diesen Namen einstehen. Jesus ist Herr. Und dafür brauchen wir uns nicht zu schämen. Das dürfen wir treu verkündigen durch unser Wort und durch unser Leben. Vielleicht kannst du das in deinen Jahresrückblick, keine Ahnung, ob ihr sowas macht, mit reinnehmen. Nochmal reflektieren, was war und was soll werden. Ich möchte dich ermutigen für das kommende Jahr, dieses kurze Glaubensbekenntnis, Jesus ist Herr. Nochmal bewusst in dein Leben mit hineinzunehmen, in das kommende Jahr. Dass du dir vielleicht konkret Dinge vornimmst, wie du anderen diese Botschaft vermitteln kannst, wie du es deutlich machen kannst. Wie du es deinen Arbeitskollegen, deinen Nachbarn, deinen Freunden, deiner Familie, deinen WhatsApp-Kontakten, wie auch immer, deutlich machen kannst. Jesus ist Herr. Das ist mein Wunsch für dich und mich. Dass wir diese Größe, diese Erhabenheit unseres Herrn Jesus Christus neu vor Augen haben. Bewusster vor Augen haben und ihn anbeten als den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Hohe Erhebung und höchste Namensverleihung. Das ist das, was Jesus bekommen hat. Das ist das, was die unmittelbaren Folgen sind von Krippe und Kreuz und seiner Auferstehung. Das war die erste von drei Auswirkungen seines Mindsets, seines weihnachtlichen Mindsets, dass wir ihn anbeten, dass wir seine Gesinnung in uns tragen und haben und sie auslegen. Eben diese demütige Gesinnung. Das ist der ganze Kontext hier, denkt dran. Aber die zweite Auswirkung, und ich habe es immer auch schon gesagt, es gehört miteinander hier zusammen. Der Text sagt es. Die Logik des Textes in der Grammatik zeigt es uns. Es geht weiter jetzt mit dieser Namensverleihung. Schaut rein. Er hat ihn Namen bekommen, der über jeden Namen ist. Und Vers 10 geht weiter, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, irdischen, unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist. Und deswegen geht es weiter mit den umfangreichen Absichten, dass er diesen höchsten Namen hat. Die zwei Absichten, warum er diesen höchsten Namen überhaupt bekommen hat. Das erste ist, was wir sehen in Vers 10, dass jedes Knie sich beugt in dem Namen Jesus, in seinem Namen. Die erste Absicht, die Paulus hier deutlich macht, ist eine alttestamentliche Anspielung, dort finden wir das in Jesaja 45 schon, dass jedes Knie sich beugen wird vor Gott, vor dem Herrn. Hier wird es auf Jesus Christus bezogen. Hier geht es um die historische Person Jesus, die auf dieser Erde war, die in Nazareth gelebt hat und die Ablehnung und Schmach ertragen hat. Diese Person, damals, würde Herr sein. Er ist der Herr heute. Und wenn wir das hier lesen, in dem Namen oder durch seinen Namen wird sich jedes Knie beugen, dann geht es nicht um den Willen des Menschen, dass der Mensch sagt, ja, das mache ich jetzt mal oder nicht. Sondern es wird geschehen durch ihn, weil er einen Namen hat, der über alle Namen ist. Und wenn man diesen Namen hört und es hier zu Erdzeiten nicht akzeptiert, dann wird man sich beugen müssen, wenn man vor ihm steht. Doch dann wird es zu spät sein. Es wird so sein, weil ihm alles unterworfen ist. Alles ist seinen Füßen unterworfen, lesen wir an einigen Stellen in der Schrift. Und damit auch alle verstehen, was jedes Knie bedeutet, Damit kein Zweifel aufkommt, dass jedes tatsächlich jedes ist, wie Paulus es hier sagt, beschreibt er hier nochmal diese drei Existenzbereiche. Er beschreibt hier einerseits das Himmlische, das Irdische und das Unterirdische. Es geht um die Bewohner, die himmlisch sind. Sicherlich um die Engel. Wir haben das gerade im Hebräerbrief gelesen. Er hat einen herrlicheren, einen kostbareren, einen höheren Namen erhalten. Und er ist höher als die Engel. Hebräer 1, Vers 4. Da gibt es die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten, die vor ihm niederknien. Und ich denke, hier geht es auch um die entschlafenen Heiligen des Alten und Neuen Testaments, die nicht mehr irdisch sind, die nicht mehr auf der Erde sind. Die Irdischen zu allen Zeiten, die damals gelebt haben, wie gesagt, sind dann die, die jetzt schon himmlisch sind, wenn sie glauben, geglaubt haben, die, die heute sind und auch die in Zukunft. Es gibt Menschen, Jesus Christus, jetzt schon zu Lebzeiten als ihren Herrn bekennen, auf der Erde. Und sie beugen ihre Knie und sagen, Jesus ist Herr. Und dann gibt es aber auch die Bewohner, die unterirdisch sind. Sicherlich können wir da denken an die Ungläubigen im Totenreich, die warten auf ihre Verurteilung. Vielleicht sogar auch schon die gefallenen Engel, die im Abgrund aufbewahrt sind und auf ihre endgültige Verurteilung warten. Die auch zu Lebzeiten Jesu erkannt haben, dass er der Sohn Gottes ist. Und sie ihn gebeten haben, sie kennen ihren Ausgang, gebeten haben, quäle uns nicht vor unserer Zeit. Welch ein König ist das, der über allem Irdischen, allem Himmlischen, allem Irdischen und allem Unterirdischen steht. Der so viel Ehre und Respekt hat, dass jedes einzelne Knie sich vor ihm verbeugen wird. Als den Herrn aller Herren und den König aller Könige. Und alle, die sich zu Jesus Christus freiwillig bekennen und zu Lebzeiten ihre Knie beugen, die werden das auch in Ewigkeit tun, mit allem Recht, mit aller Richtigkeit, weil Jesus der Herr ist. Aber wer das nicht zu Lebzeiten tut, der wird eines Tages dazu gezwungen werden, wenn er diesen herrlichen Namen Herr Jesus Christus hören und ihn vor sich sehen wird. Aus dem Text geht es nicht ganz genau hervor, wo oder wann das ist. Es gibt keine genaue Antwort, aber wahrscheinlich wird es an dem Tag sein, wenn Gericht geübt wird, zu ewigen Verdammnis. Herr, beuge jetzt deine Knie vor Jesus Christus. Und dasselbe ist das, wie Paulus hier weitermacht, die Zunge, die bekennt, dass Jesus Christus Herr ist. Das ist dieser Name. Die zweite Absicht ist, dass jede Zunge bekennt und anerkennt, bezeugt, dass Jesus Christus Herr ist. Wie wäre das nochmal mit dem jede? Tatsächlich jede Zunge. Es geht um die Herrschaft des Herrn, es geht um die Herrschaft von Jesus Christus, der alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jede einzelne Zunge, die existiert, wird Jesus Christus als Herrn bekennen. Doch nur zu Lebzeiten bringt dich das später in den Himmel. Nur dann hast du Zeit, dich zu Jesus Christus zu wenden und den Namen des Herrn anzurufen mit deiner Zunge und ihn als Retter und Herrn bekennen. Wenn du gestorben bist, ist es zu spät. Auch dein Knie muss sich eines Tages vor Jesus beugen. Besser jetzt. So habe ich es gestern bei mir im WhatsApp-Status geschrieben. Ich habe einige seltsame Smileys bekommen. Aber das ist okay. Eines Tages muss jeder. Besser jetzt. Besser, als wenn es zu spät ist. Sich vor diesem herrlichen Namen, diesen über alles überragenden Namen zu beugen. What a beautiful name it is, heißt es in einem Lied. Dieser wunderschöne Name, dieser schöne Name, der Name Jesu Christi, meines Königs, meines Herrn. Er ist der Herr. Und ich wünsche mir, dass wir das auch in unserem Leben zeigen, dass wir dieses Bekenntnis leben, wie gerade schon gesagt, indem wir ihn anbeten, durch unser Leben, dass wir leben, wie Jesus lebt, dass wir für Jesus leben. Zeige das immer wieder, indem du bewusst Jesus als Herrn bekennst mit deiner Zunge, dass dein Reden wie Jesus ist, dass dein Reden für Jesus ist. dass wir WWJD und WWJS wieder neu auf unsere Agenda setzen. WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Er hatte dieses weihnachtliche Mindset, diese demütige Einstellung. Er ist diesen Weg gegangen. Dass wir das vielleicht nochmal neu auf, auch keine Ahnung, ob du sowas hast, Jahresvorsatzliste tust, dass wir uns das vornehmen und bewusst überlegen, wo können wir das bewusst einsetzen? Dass wir in jeder Situation mehr und mehr fragen, Jesus, was würdest du denn tun? Aber auch WWJS, what would Jesus say? Was würde Jesus sagen? Dass wir unsere Zunge dazu gebrauchen, ihn zu bekennen, ihn anzubeten, hier und jetzt, durch unser Leben ihm die Ehre zu geben. Jesus Christus ist der Herr. Möge deine Zunge es zu Lebzeiten bekennen, dass du gerettet wirst für alle Ewigkeit. Und so haben wir gesehen, diese zwei umfangreichen Absichten seiner erhöhten, über alles, über die Namen erhöhten Namensverleihung. Jedes Knie wird sich beugen und jede Zunge wird bekennen. Er ist Herr. Und das war die zweite von drei Auswirkungen dieses weihnachtlichen Mindsets Jesu. Damit wir Jesus anbeten, damit wir seine Gesinnung in uns tragen. Damit wir staunen über ihn und ihm wieder ein Stück weit ähnlicher werden. Und Jesus empfängt dafür alle Ehre, wenn wir ihn anbeten, wenn wir das tun, wenn wir das umsetzen. Aber Jesus hat auch zugleich deutlich gemacht, und damit kommen wir schon zum letzten Aspekt, wie seine Ehre und die Ehre des Vaters immer ineinander greifen. Wer Jesus ehrt, ehrt den Vater, oder wie Jesus das gesagt hat, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Aber wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Johannes 5, Vers 23. Und somit kommen wir zum ultimativen Endziel des gesamten Heilsrates Gottes, wenn man so möchte, dass Gott, der Vater, in all dem die Ehre bekommt. Das ultimative Endziel. Und damit kommen wir zu Vers 11, nur dem letzten Teil. Zur Ehre Gottes, des Vaters. Das ist das ultimative Endziel. Das ist das, worauf alles zielt. Dass Gott in allem die Ehre bekommt. Das ist unser höchstes Lebensziel. Dass Gott in allem geehrt wird. Und diese ganze Demütigung Jesu, seine Erhöhung, sein höchster Name, seine Beugung, die Beugung jedes Knies und des Bekenntnisses jeder Zunge, hat das eine Ziel im Blick, dass Gott, der Vater, erhoben wird und alle Ehre und Anerkennung bekommt. Der höchste Name Jesus, der Herr, wird angebetet und somit wird der Vater angebetet. Und es ist ausdrücklich seine Absicht, Gottes Absicht, in Christi Dinge alle zu vereinen. Dass Gott alles in allem sei, wie Paulus uns mitteilt. Und das ist unser Lebensauftrag. Dafür sind wir geschaffen, Gott in allem die Ehre zu geben. Merkt euch 1. Korinther 10, Vers 31. Da werden zwei banale Dinge, alltägliche Dinge aufgezeigt, wo wir Gott die Ehre geben. Die einfachsten Dinge, ob wir essen oder trinken. Und dann wird weiter gesagt, oder was auch immer ihr tut, tut alles zu was? Zur Ehre Gottes. Alles, was wir tun, zur Ehre Gottes zu tun. Und dieses ganze Geschehen rund um Jesus Christus dient einem einzigen Zweck. Dass Gott, der Vater, in allem die Ehre bekommt. Weil Christi Erhabenheit so immens ist, dass wir unsere Knie beugen und ihn anbeten. Dass wir darüber staunen können, wie herrlich sein Name ist und dass das unser Bekenntnis sein soll. Er ist Herr. Möchte ich zum Abschluss nochmal mit uns einige Dinge kurz anschauen. Ich werde sie nun nennen. Ich habe hier was ausgedruckt. Es sind sehr viele Dinge, die Jesus Christus als den Erhabenen uns nochmal zeigen. Als den Erhöhten. Als den, der über allem thront. Und ich wünsche mir, dass wir davon begeistert werden, dass wir ein Stück weit mehr auf seine Herrlichkeit und Größe schauen können. Und durch diesen erhöhten Jesus ihn mehr anbeten können und dadurch auch dieses herrliche Mindset, diese Einstellung, die er hatte, mehr und mehr in unserem Leben leben wollen. Weil er der ist und diesen Weg gegangen ist. Ich habe das, wie gesagt, hier, vielleicht nehmt ihr euch das mit und macht euch die nächsten 2 Tage noch Gedanken. Jeder, der Silvester da ist, ist herzlich eingeladen, über sein Leben, vielleicht auch im letzten Jahr, besonders zu reflektieren. Was war? Was hat Gott gewirkt in meinem Leben? Wir brauchen nicht immer an diese großen, tollen Dinge denken. Es sind viele, viele kleine Dinge. Die Gnade ist neu jeden Morgen. Er lässt die Sonne aufgehen jeden Morgen. All diese kleinen Dinge, dass wir sie uns vor Augen führen und Gott anbeten am Silvesterabend für das, was er getan hat. Aber dass wir auch füreinander beten können und bitten können, wo es uns schlecht geht, wo wir leiden. Und dieses Paket mit ins neue Jahr nehmen. Aber vor allem, dass wir unseren Herrn erhöht vor Augen sehen. Und deswegen möchte ich damit schließen und euch einladen, das mitzunehmen. Weil es jetzt, ja, wenn wir alle Stellen lesen würden, wären wir vielleicht Silvester noch hier und das durchdenken würden. Es ist so herrlich, wie Jesus ist. Christi Überlegenheit. Er ist allem und allen überlegen. Er ist allen Menschen überlegen. Unser Jesus Christus ist größer. Er ist allen Feinden überlegen. Denn alle Feinde sind unter seine Füße gestellt. Jesus, unser Herr, ist größer. Er ist aller Macht und aller Autorität überlegen. Sie unterliegen ihm. Jesus Christus ist größer. Er ist allen Traditionen und überlegen. Jesus ist größer. Er ist allen Dingen überlegen. Jesus, unser Herr, ist größer. Er ist allen Propheten überlegen. Ja, Jesus sagt es, er ist mehr als Jona. Jesus ist größer. Er ist Mose überlegen. Jesus ist größer. Er ist den Engeln überlegen und er ist so viel erhabener als sie. Jesus, unser Herr, ist größer. Er ist der oberste Hirte. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Er ist das Haupt über die Gemeinde. Er ist größer als all das. Er ist der Herrscher über alles, weil er größer ist. Er ist der Eckstein, an dem sich alles ausrichtet. Er ist größer und erhabener. Und er ist der Herr von allen Herren. Und er ist der König von allen Königen. Selbst den größten Machthabern dieser Welt, der jetzigen, der zukünftigen, auch der vergangenen Welt. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Das ist unser Herr Jesus Christus. Er ist größer. Glaube das, lebe das und rede darüber. Jesus ist Herr, er ist größer. Und weil Jesus Christus erhöht wurde, und das ist das Schöne und das ist noch ein bisschen was zum Nachdenken als Ermutigung, werden auch wir mit dem Christus erhöht werden. Auch das spielt mit in diese Tatsache hinein, dass Christus erhöht wurde. Denn jeder, und damit schließe ich gewissermaßen den Kreis, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Entweder erheben wir uns selbst und Gott wird uns niederdrücken. Warum? Weil wir ihm die Ehre rauben, die ihm zusteht. Weil wir damit das ultimative Ziel Gottes beschießen. Und er möchte das nicht, dass er seine Ehre mit jemandem anderen teilt. Oder wir lassen uns niederdrücken oder drücken uns selber nieder. Jeder, der sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wer sich unter Gott demütigt, wird erhöht werden. Zu seiner Zeit, zu seiner Ehre. Und so wünsche ich mir, dass wir diese 3 Auswirkungen dieses weihnachtlichen Mindsets Jesu, seiner tiefen, demütigen Gesinnung, dass wir sie neu vor Augen haben. Und die Herrlichkeit und die Größe und die Erhabenheit unseres Herrn Jesus Christus sehen. Die unmittelbaren Folgen, seine Erhöhung und den Namen über alle Namen, den er hat. Diese umfangreichen Absichten mit seinem Namen, dass jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, er ist Herr. Und dieses ultimative Endziel im Blick haben. Alles dient seiner Ehre. Und so gehören Krippe, Kreuz und Krone zusammen. Jesus war wie dieser Soldat, der verachtet war. Von den Menschen. Doch er wurde erhoben über alle Maßen. Er hat den reinsten aller reinen Namen, den höchsten aller höchsten Namen. Er ist der Herr. Und jeder, ja wirklich jeder, sagt Paulus, egal wo, egal wann, wird das erkennen müssen. Er wird sich beugen müssen vor Jesus Christus, damit Gott in allem die Ehre bekommt. Deswegen kam er und starb als Sieger. Er wurde der Retter und er wird wiederkommen als König. Amen.